Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich werde immer wieder mal geschimpft. Können Sie sagen, selber schuld, wenn du Priester wirst? Über Priester wird ja meistens nicht gut geredet. Aber ich werde geschimpft, dass ich zu wenig über die Liebe predigen würde. Die Liebe sei doch das Wichtigste. Und dann habe ich mir in der Vorbereitung überlegt, was soll ich sagen, wie ist mir als Jugendlicher, als Kind Liebe begegnet, und dann tauchte vor meinem inneren Auge auf, wie Männer lieben, also wie ich das in meiner Kindheit kennengelernt habe. Wissen Sie, wie das ist? Also Männer lieben nicht jeden Tag. Männer lieben meistens so am Samstag, einmal die Woche. Dafür ziehen sie sich was Besonderes an. Und wenn sie dann zu ihrer Liebestat schreiten, dann füllen sie sich einen Eimer mit gut warmem Wasser, geben eine sanfte Waschlotion hinein und suchen sich einen besonders weichen Schwamm aus. Und wenn sie dann so ausgestattet sind zu ihrer Liebestat, gehen sie in die Knie. Und dann nehmen sie diesen Schwamm und fangen ganz zärtlich und liebevoll an, ihr Auto zu polieren. So habe ich das kennengelernt als Kind. Hier ist eine Verkrustung vorne am Kotflügel und an den Lichtern hinten auch noch eine kleine Mücke, und sehr viel Kunst braucht man in den Speichen der Felgen. Ja? So lieben Männer. Und wenn wir diesen Mann zum Beispiel mal Paul nennen, dann ist er so ein typischer Mann aus dem Milieu, wo ich aufgewachsen bin. Irgendwie alles so Nachkriegsgeneration, den Leuten war es wichtig, dass sie eine Existenz gründen. Es ist wichtig, einen guten Beruf zu haben, Karriere ist sehr wichtig, und falls man dann heiratet, dann eine Frau, die auch der Meinung ist, dass eines der wichtigsten Dinge im Leben der Vermögensaufbau ist. Wir kaufen ein Grundstück, wir bauen ein Haus. In diesem Milieu gab es auch immer nur ein Kinderzimmer, nicht zwei oder drei. Hat auch mit diesem Lebensmodell zu tun. Und ich will das überhaupt nicht kritisieren. Das hat ja seine Berechtigung in dieser Zeit. Unser Paul legt halt Wert auf diese Vermögensbildung, auf seine Karriere. Er nimmt jeden Schritt mit, der möglich ist. Er ist viel unterwegs, er arbeitet lang, nimmt auch immer abends noch Arbeit mit nach Hause, auch am Wochenende. Und wenn es gegens Ende des Lebens kommt, ist es nicht selten so, dass ich als Seelsorger solchen Menschen begegne, die dann alleine in einem sehr großen Haus sitzen. Da haben sie dann ihre Vermögensbildung abgeschlossen, großes Haus, großer Garten, und sie sind allein. Der Ehepartner ist gestorben, das eine Kind ganz weit weg irgendwo. Wie gesagt, ich will das nicht kritisieren, aber ich möchte, um Sie aufs Evangelium vorzubereiten, noch einen anderen Entwurf eines Lebens vorstellen. Nennen wir diesen anderen Herrn vielleicht Peter, der ähnliche Voraussetzungen hat, von einem ähnlichen Hintergrund her startet, der auch einen guten Beruf hat, aber sich sagt, der Beruf ist nicht alles. Ich muss nicht jeden Karriereschritt mitnehmen, den es gibt. Es ist vielleicht wichtiger, mal Zeit mit meiner Frau zu verbringen, keine Akten am Abend zu Hause zu haben. Es ist vielleicht wichtiger, mit meinen Kindern zu spielen. Natürlich hat der Peter dann nicht so viel Geld wie der Paul. Falls sie dann irgendwie, weil sie dann das vierte oder fünfte Kind kriegen, dann doch irgendwas kaufen müssen, dann ist es meistens irgendwo draußen am Land, irgendwo so ein halb verfallenes Haus, und alle machen sich lustig, weil der Peter mit der Renovierung nie fertig wird. Das ist immer eine Baustelle. Weil er muss ja zwischendurch mal Tee trinken mit seiner Frau und mal ein bisschen Fußball spielen mit seinen Jungs und mal paddeln mit seinen Mädchen auf der Altmühl. Das muss ja sein. Und er wird halt das Haus nie fertig. Aber im Haus von Peter ist immer Leben. Es ziehen auch irgendwie so richtig alle nie aus. Und wenn Peter dann alt und verwitwet ist, dann ist er nicht alleine, sondern da ist in diesem Haus nach wie vor viel Action. Manchmal zu viel, aber Peter versteht es gut, still zu sein, sich zurückzuhalten. Eine andere Generation hat jetzt das Sagen. Wie gesagt, ich will hier nichts kritisieren, nicht das eine gegen das andere ausspielen, aber das ist der Hintergrund, auf dem das Evangelium stattfindet. Es kommt ein vermögender junger Mann zu Jesus und möchte mit ihm darüber reden, was das Wichtigste im Leben ist. Er formuliert das theologisch. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Aber wir würden sagen, was ist denn wirklich wichtig? Sie gehen über die 10 Gebote und dann stellt Jesus fest, hoppla, da ist es jemandem ernst, aber die Antwort, die ich diesem jungen Mann geben kann, die will der nicht hören, die kann der nicht hören. Deswegen liebkost er ihn, bevor er ihn das sagt, was der andere nicht hören kann und will. In der einen Übersetzung heißt es, er nimmt ihn in den Arm. Irgendeine Form von Zärtlichkeit, die er ihm zeigt, um ihn vorzubereiten. Pass mal auf, jetzt kommt was nicht so Einfaches für dich, aber ich mag dich. Und er sagt ihm dann, in deinem Einzelfall ist es so, dass du dich von deinem kompletten Vermögen trennen müsstest, wenn du vollkommen sein willst. Das, was dich am meisten behindert, ist dein großes Vermögen. Wie gesagt, wir können das nicht gegeneinander ausspielen. Zum Leben gehört beides, die Vermögensvorsorge und der Stellenwert meiner Beziehungen zu den anderen. Die geistliche Frage ist, wie erreiche ich die richtige Balance zwischen beiden? Wie erreiche ich die Balance zwischen den Dingen, die mein Leben ausfüllen, und den Beziehungen? Das ist besonders dramatisch, dieses Thema, weil Gott in sich ja keine Schätze anhäuft. Also Gott muss kein Silber und Gold sammeln, keine Diamanten und Ölfelder, das gehört ihm ja sowieso. Und Gott ist in sich reine Beziehung aus 3 Personen, die sich permanent aneinander verschenken. Der Vater an den Sohn, der Sohn an den Geist, der Geist an den Vater. Es ist immer Beziehungsdynamik in Gott. Deswegen müssen wir darüber reden, wie Christen mit ihrem Vermögen umgehen sollen. Es ist nämlich ein beeindruckendes Evangelium, auch von der Reaktion der Apostel. Die kommen jetzt mal gut weg. Normalerweise kommen die Apostel nicht gut weg im Evangelium. Die stellen irgendwelche dummen Fragen, verhalten sich irgendwie komisch, man kann drüber lächeln oder den Kopf schütteln. Aber hier, als es um diese Vermögensfrage geht, reagieren sie goldrichtig. Sie sind entsetzt und ratlos. Und sie gucken Jesus entgeistert an und fragen, wie soll dann überhaupt irgendjemand gerettet werden? Wir kleben doch alle an unserem Besitz. Wir müssen es ja auch, wir sind Familienväter, wir müssen sorgen, wir haben Unternehmen, ist ja alles berechtigt. Was meint Gott? Wir haben diese wunderschöne Lesung aus dem Buch der Weisheit gehört. Die Weisheit ist das Wichtigste und wenn du sie verfolgst, dann kommt alles andere schon noch mit dazu. Sie kennen es vielleicht aus der Bergpredigt, wo Jesus dasselbe sagt. Sorge dich zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere kommt danach, weil Gott weiß ja, was du brauchst. Vielleicht kennen Sie auch 1 Timotheus 6,2. Die Habsucht ist die Wurzel aller Übel. Paulus warnt davor, dass das Haben von Dingen das größte Problem für Menschen ist. Und mein Ordensvater, der heilige Philipp, sagt, je älter Menschen werden, desto größer das Problem der Habsucht. Ich weiß, es ist ein ernstes Thema. Und ich weiß, dass auch in der katholischen Kirche in Deutschland darüber nie geredet wird. Soll ich Ihnen verraten, warum? Weil wir die Kirchensteuer haben. Aber in allen anderen katholischen Gemeinden außerhalb Deutschlands und Österreichs wird oft über dieses Thema geredet, weil die Gemeinden nämlich gucken müssen, dass sie sich finanzieren. Und deswegen predigen sie über den Zehnten und sagen, Leute, spendet uns. Also habe ich jetzt die luxuriöse Situation, dass ich ihnen gegenüber über den Zehnten reden kann, ohne zu sagen, ihr müsst es der Kirche spenden, ihr müsst es mir spenden, ich gebe euch gleich eine Kontonummer. Ich kann rein geistlich darüber reden. Also ihr Lieben, Habsucht ist eine große Blockade für den Menschen in jeglicher Hinsicht, auch bezogen aufs ewige Leben. Und die Bibel gibt als Lösungsmittel den Zehnten. Also 10% meines verfügbaren Einkommens soll ich weggeben. Ganz kurz, um zum Punkt zu kommen, warum? Es ist ein wunderbares Training, mich von materiellen Dingen loszusagen, weil 10% spüren Sie, sehen Sie und das tut auch manchmal weh. Gerade wenn ich einmal im Jahr 10% überweise, dann sind das je nach Einkommensverhältnissen zwischen 5.000 und 10.000 Euro bei den meisten von Ihnen. Das spüren Sie. Also ich trainiere das Loslassen. Ich begreife dadurch zweitens, alles was ich habe, ist mir am Ende geschenkt. Denn ob Sie wirklich am Ende Geld auf Ihrem Konto haben oder nicht, das haben nicht Sie in der Hand. Egal wie intelligent Sie sind und wie klug Sie wirtschaften und wie toll Sie in Ihrem Job sind, ob wirklich am Ende Geld da ist, das entscheidet jemand anders und nicht Sie. Sie drücken Ihre Dankbarkeit aus. Und eine dritte Deutung des Zehnten, die mir am besten gefällt, vielleicht Ihnen auch, alles Vermögen, das ich bekomme, ist ein Segen von Gott. Ich bin gesegnet und der Segen ist dafür da, dass ich ihn weitergebe. Ich bin berufen, den Segen zu geben an andere. Und deswegen ist es auch eine sehr schöne Form, als Christ einen spürbaren Teil meines Vermögens anderen zu geben, die es brauchen, weil ich gesegnet bin und den Segen weitergeben kann. Ihr Lieben, ihr seht, es geht nicht um 50 Cent oder um 3 Euro im Klingelbeutel. Es geht um ganz andere Größenordnungen und es geht um euer geistliches Befinden. Noch einmal, ich mache keine Werbung, dass ihr das Geld irgendeiner Institution, irgendeiner Kirche oder gar mir überweisen müsst. Darum geht's nicht. Aber es geht darum, das zu verhindern, von dem Jesus im Evangelium und der heilige Philipp Neri permanent warnt. Die Habsucht ist die Wurzel aller Übel und das größte Hindernis für euer Seelenheil. Amen.